Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Und weiter geht die Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, mit Episode 84. In dieser Episode geht es um Nordwest- und Südafrika, also um die geografisch und kulturell unterschiedlichen Regionen des afrikanischen Kontinents, die jeweils eine einzigartige Geschichte, vielfältige Traditionen und unterschiedliche wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen aufweisen. Folge 66 heißt dann Reisen, Städtekultur und Abenteuer in Tunis, Dakar, Swakopmund und Kapstadt. Nordwest- und Südafrika faszinieren mit einer reichen Vielfalt an kulturellen Erlebnissen, historischen Schätzen und atemberaubenden Landschaften. Besonders in den Städten Tunis, Dakar, Swakopmund und Kapstadt kommen diese beeindruckenden Facetten zur Geltung. Jede dieser Städte erzählt ihre eigene Geschichte, verwurzelt in den Traditionen und Kulturen des afrikanischen Kontinents und bietet zugleich einen Blick in die dynamische Gegenwart und Zukunft Afrikas. Eine Reise durch diese Region ist eine Entdeckungsreise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Lassen Sie uns die faszinierenden Touren und Highlights dieser Städte erkunden. Die Folge 67 hat dann den Titel Reisen von der Medina bis zum Tafelberg. Städtekultur und Abenteuer in Tunis, Dakar, Swakopmund und Kapstadt. Eine Städtetour durch Tunis, Dakar, Swakopmund und Kapstadt lädt zu einer faszinierenden Entdeckungsreise quer über den afrikanischen Kontinent ein. Jede dieser Städte spiegelt nicht nur die beeindruckende Vielfalt Afrikas wider, sondern auch den Reichtum ihrer Kulturen, die tiefen historischen Wurzeln und die einzigartigen Erlebnisse, die Reisende erwarten. Tunis, die Hauptstadt Tunesiens, begeistert mit einer Mischung aus antiken Ruinen, lebhaften Märkten und einem reichen Erbe, das Jahrtausende umfasst. Die pulsierende Metropole Senegals ist das kulturelle Herz Westafrikas und ein Zentrum für Musik, Kunst und Geschichte. Swakopmund, die charmante Küstenstadt Namibias, bietet eine einzigartige Mischung aus kolonialer Architektur und dramatischen Wüstenlandschaften. Kapstadt ist die Perle Südafrikas, beeindruckt mit ihrer malerischen Lage zwischen Tafelberg und Ozean und ihrer kosmopolitischen Atmosphäre. Um die faszinierende Erlebniswelt Nordwest- und Südafrikas mitzuerleben, einfach hier nun reinhören.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Reisen, Städte, Kultur und Abenteuer in Tunis, Dakar, Swakopmund und Kapstadt.
Nord-, West- und Südafrika bieten eine reiche Palette an kulturellen Erlebnissen, historischen Städten und landschaftlichen Schönheiten, die in den Städten Tunis, Dakar, Swakopmund und Kapstadt besonders eindrucksvoll zur Geltung kommen. Jede dieser Städte besitzt ihren eigenen Charakter, der tief in der Geschichte des afrikanischen Kontinents und seinen vielfältigen Kulturen verwurzelt ist. Eine Städtereise durch diese Regionen ermöglicht nicht nur einen Einblick in die Vergangenheit Afrikas, sondern auch in seine pulsierende Gegenwart und Zukunft. Lasst uns einen Blick auf die faszinierenden Touren werfen, die jede dieser Städte zu bieten hat. Tunis, Schmelztiegel der Kulturen in Nordafrika. Die Hauptstadt Tunesiens ist das Tor zu Nordafrika und ein wahres Juwel an kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten. Tunis vereint arabische, römische und islamische Einflüsse auf eindrucksvolle Weise und bietet Reisenden eine lebendige Atmosphäre voller Kontraste. Besonders die Medina von Tunis, ein UNESCO-Weltkulturerbe, fasziniert mit ihren verwinkelten Gassen, Basaren und jahrhundertealten Moscheen. Auch die Ruinen von Karthago, die nahe der Stadt liegen, entführen Besucher in die Zeit des Römischen Reiches und der Punischen Kriege. Wer sich für die islamische Kultur interessiert, findet in den zahlreichen Moscheen, Palästen und Museen von Tunis reichlich Inspiration. Die moderne Seite der Stadt zeigt sich in den schicken Cafés, Galerien und der Architektur des französisch geprägten Stadtteils Ville Nouvelle, Dakar, die dynamische Metropole Westafrikas. An der westlichsten Spitze Afrikas liegt Dakar, die Hauptstadt des Senegal. Diese dynamische Stadt ist ein Schmelztiegel westafrikanischer Kultur und Geschichte, geprägt von Kolonialzeit, Unabhängigkeitsbewegungen und moderner Urbanisierung. Eine der Hauptattraktionen Dakars ist die Île de Gorée, eine kleine Insel vor der Küste, die heute ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Gorée spielte eine tragische Rolle im transatlantischen Sklavenhandel und beherbergt heute ein Museum, das an diese düstere Vergangenheit erinnert. Gleichzeitig ist Dakar ein Zentrum der modernen westafrikanischen Kunstszene. Die Biennale von Dakar zieht Künstler und Kunstliebhaber aus der ganzen Welt an. Die lebhaften Märkte, Musikfestivals und das bunte Straßenleben machen Dakar zu einem unvergleichlichen Erlebnis für Reisende, die das moderne Afrika in all seiner Vielfalt erleben wollen. Swakopmund, der koloniale Charme Namibias, ist eine kleine Küstenstadt in Namibia, ist ein überraschender Kontrast zu den umliegenden Wüstenlandschaften. Gegründet von deutschen Kolonisten im späten 19. Jahrhundert, bewahrt die Stadt bis heute ihren kolonialen Charme, mit gut erhaltenen Gebäuden im wilhelminischen Stil, deutschen Bäckereien und Biergärten. Swakopmund ist nicht nur für seine deutsche Geschichte bekannt, sondern auch für seine spektakuläre Lage zwischen der Namibwüste und dem Atlantik. Die Touren durch diese Region bieten Besuchern die Möglichkeit, das einzigartige Ökosystem der Wüste zu erkunden, von riesigen Sanddünen bis zu faszinierenden Felsformationen. Für Abenteuerlustige gibt es zahlreiche Aktivitäten, wie Sandboarding, Quadfahren oder Bootstouren entlang der Küste, um Delfine und Robben zu beobachten. Swakopmunds entspannte Atmosphäre und die Mischung aus europäischer und afrikanischer Kultur machen es zu einem beliebten Ziel für Reisende, die Namibia entdecken wollen. Kapstadt, Naturwunder und kulturelle Vielfalt am Kap, am südlichen Ende Afrikas gelegen, gehört zu den schönsten und vielseitigsten Städten des Kontinents. Diese Stadt ist nicht nur wegen des majestätischen Tafelbergs weltberühmt, sondern auch wegen ihrer reichen Geschichte und kulturellen Vielfalt. Kapstadt ist ein Symbol der Überwindung von Apartheid und spiegelt heute ein lebendiges, multikulturelles Südafrika wider. Neben der imposanten Naturkulisse, die sich mit dem Tafelberg, den Stränden und dem nahegelegenen Kap der Guten Hoffnung präsentiert, gibt es viele historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Das Robben-Island-Museum, das einst als Gefängnis diente und in dem Nelson Mandela viele Jahre seiner Gefangenschaft verbrachte, ist ein Muss für Geschichtsinteressierte. In den Stadtvierteln wie Bokap erleben Besucher die farbenfrohe, muslimische Kultur Kapstads, während die Victoria und Alfred Water Front mit modernen Boutiquen, Restaurants und Galerien lockt. Für Weinliebhaber bietet sich zudem eine Tour in die nahegelegenen Weinregionen Stellenbosch und Franschhoek an. Diese Städte, so unterschiedlich sie auch sind, geben einen beeindruckenden Einblick in die Vielfalt und Komplexität Afrikas. Ob man sich für die antike Geschichte Nordafrikas, die kulturelle Vielfalt Westafrikas, den kolonialen Charme Südwestafrikas oder die atemberaubende Natur und das Erbe der Apartheid in Südafrika interessiert, jede dieser Metropolen hat ihren eigenen Zauber und macht eine Städtereise zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Reisen, von der Medina bis zum Tafelberg, Städtekultur und Abenteuer in Tunis, Dakar, Swakopmund und Kapstadt.
Die Städtetouren durch Tunis, Dakar, Swakopmund und Kapstadt laden zu faszinierenden Entdeckungsreisen durch vier bedeutende Städte auf dem afrikanischen Kontinent ein. Jede dieser Städte verkörpert nicht nur die Vielfalt Afrikas, sondern auch den Reichtum ihrer jeweiligen Kulturen, die historischen Entwicklungen und die einzigartigen Abenteuer, die Reisende erwarten. Tunis, die lebendige Hauptstadt Tunesiens, bietet eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne. Die Stadt ist seit Jahrhunderten ein Schnittpunkt der Kulturen, wo arabische, osmanische, römische und französische Einflüsse eine unverwechselbare Atmosphäre schaffen. Im Zentrum thront die historische Medina, deren verwinkelte Gassen und lebhafte Souks Besucher in vergangene Zeiten zurückversetzen. Hier finden sich prächtige Moscheen, Paläste und traditionelle Handwerkskunst, die von einer reichen islamischen Geschichte zeugen. Abseits der Medina entfaltet sich das moderne Tunis mit seinen breiten Boulevards, eleganten Cafés und europäischen Architekturelementen, die das koloniale Erbe der Stadt widerspiegeln. Das Bardo-Museum, eines der bedeutendsten Museen Nordafrikas, beherbergt eine beeindruckende Sammlung antiker römischer Mosaiken und erzählt die Geschichte der Region von der Antike bis zur Gegenwart. Tunis, Lage am Mittelmeer, sorgt für ein mildes Klima, das zum Erkunden der umliegenden Sehenswürdigkeiten einlädt. Nur wenige Kilometer entfernt liegen die legendären Ruinen von Karthago, einst eine der mächtigsten Städte der Antike. Zusammen mit dem malerischen Künstlerdorf Sidi Bouzaïd bietet die Umgebung von Tunis eine reiche Palette an kulturellen und historischen Erlebnissen, die die Stadt zu einem unverzichtbaren Reiseziel für Geschichts- und Kulturinteressierte machen.
Hierzu einmal ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 38, Folge 29 von meinem Aufenthalt in Tunis.
Für uns ging es aber zunächst mit dem Bus von La Goulette nach Tunis. An den Straßen entlang unserer Fahrtstrecke sahen wir überall bunte Märkte. Erste Station mit unserem tunesischen Tourguide war die Medina, Altstadt. Die heute von etwa 20.000 Menschen bewohnte Medina zeigt den üblichen Aufbau arabischer Altstädte mit einem unregelmäßigen Netz aus verwinkelten Gassen. Traditionell ist jeder der Souks, Marktgassen, einem bestimmten Wirtschaftszweig zugeordnet, zum Beispiel den Parfümhändlern, Souk El Atarin, Schuhhändlern, Souk El Blakia, oder Stoffhändlern, Souk des Etof. Der zentrale Bereich der Souks ist heute stark auf den Tourismus eingestellt. Das war schon ein buntes Treiben dort in den engen Gassen und überall wurden Waren feilgeboten. Irgendwie war es hier dann doch noch arabisch authentischer als in Dubai, wo doch alles nicht so eng war in den Souks. Auch Gina erstand dort nach Feilschen eine kleine Reisetasche aus vermeintlichem Kamelleder. Auf der Weiterfahrt habe ich dann trotzdem den Regierungspalast fotografiert. Es ging dann durch Vororte, vorbei an Ausgrabungsstätten von Karthago zum modernen Karthago, das heute ein nobler Villenvorort von Tunis, Standort der größten Universität des Landes und Standort des tunesischen Präsidentenpalastes ist, wo wir noch einmal Gelegenheit hatten, uns zu Fuß umzuschauen. Wir nutzten die Gelegenheit, in einem Straßencafé in Ruhe das Leben dort zu beobachten.
Tunis fasziniert durch die Verbindung von Geschichte und Moderne und lädt Reisende dazu ein, die kulturelle Vielfalt und den einzigartigen Charme Nordafrikas zu entdecken.
Ein paar Jahre später ging es dann nach Westafrika, Dakar. Die pulsierende Hauptstadt Senegals ist das kulturelle Herz Westafrikas und ein lebendiges Zentrum afrikanischer Kunst, Musik und Geschichte. Die Stadt, die auf der Kapverd-Halbinsel an der Atlantikküste liegt, bietet eine beeindruckende Mischung aus Tradition und Moderne. In den geschäftigen Straßen Dakars finden sich farbenfrohe Märkte, moderne Wolkenkratzer und koloniale Architektur, die an die französische Kolonialzeit erinnern. Dakar ist bekannt für seine lebendige Musikszene, insbesondere für den Mbalax, eine mitreißende Musikrichtung, die traditionelle Rhythmen mit modernen Stilen wie Jazz und Funk verbindet. In den zahlreichen Bars und Clubs der Stadt erklingen die Klänge afrikanischer Musik, während renommierte Festivals wie das Dakar zeitgenössische Kunst aus ganz Afrika in den Mittelpunkt rücken. Eines der wichtigsten Wahrzeichen Dakars ist die Île de Gorée, eine kleine Insel vor der Küste, die als UNESCO-Weltkulturerbe einen tiefen Einblick in die Geschichte des Sklavenhandels bietet. Die ruhige und malerische Insel steht im krassen Kontrast zu ihrer tragischen Vergangenheit, als sie eines der größten Zentren des transatlantischen Sklavenhandels war. Heute ist Gorée ein Ort der Erinnerung und des Nachdenkens, der von vielen Besuchern als kultureller Höhepunkt angesehen wird. Dakar bietet darüber hinaus auch Abenteurern viele Möglichkeiten. Nur eine kurze Fahrt von der Stadt entfernt liegt der Lac Rose, der Rosa See, ein Salzsee, dessen Wasser durch Algen eine intensive rosa Farbe annimmt, ein beliebtes Ausflugsziel für Naturliebhaber und Fotografen. Ebenso faszinierend ist die senegalesische Küstenlandschaft, die sich entlang der Corniche mit ihren Klippen und Stränden erstreckt, die sowohl für Spaziergänge als auch für Wassersport ideal sind. Neben der natürlichen Schönheit beeindruckt Dakar durch seine gastfreundlichen Menschen und die lebendige Straßenkultur, von den bunten Märkten der Sandaga bis hin zu den Patriots, den traditionellen Geschichtenerzählern, die in der Stadt und Umgebung immer noch eine bedeutende Rolle spielen. Die Mischung aus modernem Stadtleben und tiefer Verwurzelung in der Tradition macht Dakar zu einem einzigartigen Reiseziel, das sowohl kulturelle Tiefe als auch Abenteuer bietet.
In Dakar machte ich auch einen Ausflug in einen der Nationalparks und hier ein Ausschnitt aus Staffel 4, Episode 47, Folge 27.
Für den nächsten Tag hatten wir einen Ganztagesausflug in das Bendia Wildlife Reserve gebucht. Das Reservat liegt ca. 65 Kilometer von Dakar entfernt. Also zuerst eine Busfahrt bis zum Village. Die Fahrt dorthin führte durch das authentische Westafrika. Alles, sagen wir es mal so, sehr unaufgeräumt. Die Gegenden, durch die wir fuhren, zeigten doch etwas von den Lebensverhältnissen dort. Sehr viel Unrat auf den Straßen, sehr viel unfertige Bausubstanz. Dort im Village lernten wir dann den lokalen Guide kennen und stiegen um in einem offenen Safariwagen. Auf staubigen, roten Pisten fuhren wir durch die von mächtigen Baobab-Bäumen dominierte Savannenlandschaft Bendias. Der Baobab oder auch afrikanischer Affenbrotbaum ist der Charakterbaum der afrikanischen Trockensavanne. Von der Tierwelt Afrikas bekamen wir im Bendia Naturreservat so einiges zu sehen. Zwischen dornigem Gestrüpp und üppiger Vegetation standen kleine Antilopen, Gazellen und Zebraherden. Wir sahen dort Büffel, Husaraffen, Warzenschweine, Giraffen, Strauße und Nashörner, die über die rote Erde Afrikas liefen. Auch wenn das nun keine echte Safari war, so war es schon beeindruckend, die Tierwelt und die afrikanische Flora dort zu erleben. Zurück dann wieder mit dem klimatisierten Bus und wieder vorbei an den für Westeuropäer nicht sehr einladenden Orten. Pferdeeinspänner und Viehherden auf den Straßen, offene Verkaufsstände überall an den staubigen Straßenrändern. Unsere Bustour führte uns dann weiter ans Meer in ein Urlaubsressort, wo es dann auch noch ein authentisches Mittagessen gab. Nach dem Essen hatten wir dann auch noch ausreichend Zeit, dort im Ressort zu relaxen. Und ich konnte auch wieder mal ein heimisches Bier genießen, Pierre Lagersel.
Dakar begeistert mit seiner lebendigen Kultur, tiefen Geschichte und beeindruckender Natur, ein unverzichtbares Ziel in Westafrika.
Swakopmund, eine Küstenstadt in Namibia, verbindet auf einzigartige Weise deutsche Kolonialgeschichte mit afrikanischer Lebensart. Die gut erhaltene wilhelminische Architektur und das europäische Flair treffen hier auf die raue Schönheit der Wüsten Namib und den Atlantik. Bekannt als Abenteuer-Hotspot, bietet die Stadt Aktivitäten wie Sandboarding, Quadfahren und Wüstentouren. Der Kontrast zwischen den riesigen Sanddünen und der Küstenlinie macht Swakopmund zu einem einzigartigen Reiseziel. Auch Naturliebhaber kommen auf ihre Kosten, mit der reichen Tierwelt rund um die Lagune von Walvis Bay und den beeindruckenden Meereslebewesen. Die Mischung aus deutscher Kultur, atemberaubender Natur und aufregenden Outdoor-Abenteuern macht Swakopmund zu einem besonderen Reiseziel, das Entspannung und Nervenkitzel gleichermaßen bietet.
Hier nun ein Ausschnitt von meinem Ausflug in die Namib und nach Swakopmund aus Staffel 4, Episode 48, Folge 28.
Der Hafen hieß Walfish Bay, Walvis Bay. Die Stadt ist mit ca. 62.000 Einwohnern die drittgrößte des Landes. Hier war das Klima dann auch wieder etwas moderater. Die Temperatur liegt hier wegen des aus der Antarktis kommenden kalten Benguela-Stroms mehr als 10 Grad niedriger als im Landesinneren. Nun hat Namibia vor dem Ersten Weltkrieg auch eine mit Deutschland verbundene Geschichte. Nachdem es dem deutschen Kaufmann Franz Adolf Eduard Lüderitz gelungen war, durch Verträge mit einheimischen Stammesführern weite Landstriche zu erwerben, Lüderitz Bucht, wurde das Land vom Oranje bis zum Kunene 1884 zum Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika und sodann zur deutschen Kolonie erklärt. Im Ersten Weltkrieg wurde das Land von den britischen Truppen Südafrikas eingenommen und mit dem Ende des Krieges vom Völkerbund 1920 bis zu seiner Unabhängigkeit am 21. März 1990 als Mandatsgebiet der Südafrikanischen Union zur Verwaltung übergeben. Für uns stand hier wieder mal ein Ganztagesausflug auf dem Programm, in die Namibwüste und nach Swakopmund. Es ging schon früh am Morgen mit dem Bus los. Die Namib beginnt direkt am Stadtrand von Walvis Bay und so waren wir bereits nach kurzer Zeit mitten in der Wüstenlandschaft. Nur noch karge Sandflächen, soweit das Auge reichte. Die Namib ist mit einem Alter von rund 80 Millionen Jahren die älteste Wüste der Welt und zugleich einer der unwirtlichsten Orte des Planeten, wobei die Temperaturen hier in der Küstenregion noch auszuhalten waren. Die Fahrt führte zunächst durch das Green Valley zur Düne 7, das sind zwei Sterndünen in der Namib mit einer Höhe von etwa 130 Meter. Verschiedene offizielle Quellen bezeichnen diese womöglich als höchste Düne der Erde. Und es war wahrlich gigantisch, diesen riesigen Sandhaufen dort vor uns zu sehen. Genauso kam es dann auf den Fotos rüber, die ich dort geschossen habe. Sehr beeindruckend und gigantisch. Dagegen waren dann die Dünen von Sylt, die ich ja auch ziemlich ausführlich kannte, doch nur Sandkastenhaufen. Wir fuhren weiter auf dem Asphaltstreifen, der sich durch die Sandlandschaft zog und immer wieder von Verwehungen verdeckt war, immer auch an der Dünenlandschaft vorbei. Es sah wirklich so aus, dass man hier keine Panne haben dürfte. Weit und breit nichts zu sehen, außer Sand. Dann gab es einen Halt an einer alten, verfallenen Mine. Überall in der Namib hier in der Küstenregion wurde nach Diamanten gesucht. Als nächstes hielten wir an einer Stelle, wo sich gerade mal eine einzige Pflanze befand, die sich auf dem Sandboden ausbreitete, die Welwitschie. Es ist eine der bekanntesten Pflanzen in der südwestafrikanischen Wüste. Sie kann über 2000 Jahre alt werden und produziert während ihres langen Lebens nur zwei Blätter. Die Blätter wachsen ununterbrochen, können bis zu 8 Meter lang werden, aber brechen an den Enden, zum Teil auch durch Wildfraß bedingt, immer wieder ab und bilden regelrechte Büsche. Sie stehen unter dem Schutz des Washingtoner Artenschutzabkommens. Die Gegend, in die wir dann nach einiger Zeit kamen, wurde nun hügeliger. Das sah nun aus wie eine Kraterlandschaft auf dem Mond. Wenn die Mondlandung damals nicht, nach der Verschwörungstheorie, im Desveli gedreht worden wäre, hätte es auch hier sein können. Zum Mittagessen kehrten wir in die Gornikontes Oasis ein. Die Gegend dort hieß dann auch bezeichnenderweise Moon Valley. Die Oase ist ein Resort und Camp in der Mondlandschaft Namibias, inmitten der Nationalparks Namib-Naukluft und Borup. Das Camp wird komplett mit Solarenergie versorgt. Dort gab es freilaufende Alpakas, weshalb auch immer, und wunderbar gemusterte Fauna. Es gab für uns ein authentisches namibisches Brai mit Kudu, Springbock und Straußenfleisch als gängiges Grillgut, sowie Rind, Lamm und Geflügel. Und dazu ein schönes kühles Windhockbier, das ich ja schon kannte. Gebraut wird das Bier von der Namibia Breweries Limited, NBL, eine Bierbrauerei aus Windhoek, gegründet 1920 als Südwestbrauerei, SWB. Alles sehr lecker und in einer Umgebung, die sich nun mit den grünen Bäumen und Pflanzen total von der übrigen Gegend dort abhebt. Der Aufenthalt hier vermittelte dann schon Afrika-Flair. Nach dem Aufenthalt dort im Camp setzten wir unsere Tour fort und fuhren nun zurück an die Küste nach Swakopmund. Die Stadt hat 44.725 Einwohner und liegt in der Namib, direkt am Atlantik nahe der Mündung des Flusses Swakop. Historische Bedeutung erlangte die Stadt unter der deutschen Kolonialverwaltung als Teil der Kolonie Deutsch-Südwestafrika und als wichtigster Hafen für Einwanderer aus Deutschland. Obwohl nur noch etwa 5% der Einwohner deutscher Abstammung sind, ist ihr Einfluss auf das Stadtleben nicht zu verkennen. Swakopmund gilt bis heute als deutscheste Stadt Namibias, woran auch die Umbenennung einer Reihe der ursprünglich deutschen Straßennamen in zeitgenössisch-afrikanische wenig geändert hat. Aber es gibt dort unter anderem noch die Ernst-Baumgart-Straße, die Strandstraße, die Wermann-Straße, die Bismarck-Straße und die Straße am Zoll. Swakopmund besteht aus einer einzigartigen Mischung aus deutsch geprägtem Seebad, afrikanischer Bevölkerung und imposanter Dünenlandschaft. Bei mir hat diese Stadt einen tiefen Eindruck hinterlassen. Besonders die Architektur erinnert sehr an deutsche Seebäder an der Ostsee, wo wir ja vor 2 Jahren waren. Dazu dann viele Gebäude aus der Kolonialzeit. Das alte Gefängnis, das alte Amtsgericht, 1906, das neobarocke Hohenzollernhaus, der alte Bahnhof von 1901, in dem sich heute ein Hotel befindet, der Otavi-Bahnhof, ein nationales Denkmal Namibias, das Hotel Prinzessin. Sehenswert ist auch der alte Leuchtturm mit dem State-House von 1990 und dem Marinedenkmal auf dem Platz davor. Auch die Geschäfte trugen noch deutsche Namen wie zum Beispiel Bäcker und Konditorei oder Otto Günther, Haushaltswaren. Besonders einladend war auch die Strandpromenade, sah nach deutscher Sauberkeit aus. Bis 2009 war im Wappen der Stadt auch noch die schwarz-weiß-rote deutsche Reichsflagge enthalten, die dann durch das Wappen Namibias ersetzt wurde. Weiter ging es dann wieder hinein in die Dünenlandschaft der Namib, vorbei an Gleitschirmfliegern, die dort vom Kamm der Dünen starteten. Unser nächster Stopp führte uns dann zurück an die Lagune an der Walvis Bay. Die Lagune ist ein weithin berühmtes Vogelschutzgebiet, die im Süden der Stadt liegt und eines der wichtigsten Wattgebiete in Afrika darstellt. Vor allem Flamingos finden in der Lagune Nahrung und sind in großer Zahl anzutreffen, Kuba-Flamingos und Zwergflamingos, von denen wir eine Vielzahl dort gesehen haben. Außerdem ist die Strandpromenade gesäumt von prächtigen Villen, die man so vielleicht nicht so recht erwartet hätte.
Swakopmund, am Übergang zwischen der Namib-Wüste und dem Atlantischen Ozean, ist ein faszinierendes Ziel, das abenteuerlustige und Naturliebhaber mit seiner einzigartigen Kulisse und vielfältigen Aktivitäten begeistert.
Kapstadt, die atemberaubende Metropole Südafrikas, ist bekannt für ihre spektakuläre Lage zwischen dem majestätischen Tafelberg und dem glitzernden Atlantischen Ozean. Die Stadt, die oft als eine der schönsten der Welt bezeichnet wird, vereint eine reiche Geschichte, vielfältige Kulturen und beeindruckende Naturschönheiten. Der Tafelberg, ein ikonisches Wahrzeichen, erhebt sich über die Stadt und bietet zahlreiche Wanderwege sowie eine Seilbahn, die atemberaubende Ausblicke auf die Umgebung ermöglicht. Die einzigartigen Felsformationen und die vielfältige Flora und Fauna des Tafelbergs sind Teil des Tafelberg-Nationalparks, der zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten und Erkundungen bietet. Kapstadt ist auch ein kulturelles Zentrum mit einer dynamischen Kunstszene, die von lokalen Künstlern und internationalen Einflüssen geprägt ist. Die V&D Waterfront, ein lebhafter Hafenbereich, kombiniert Einkaufs- und Gastronomieerlebnisse mit einer Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten, darunter Museen, Kunstgalerien und das berühmte Tuyoshans Aquarium. Die Waterfront ist ein beliebter Ausgangspunkt für Bootsfahrten zur Robbeninsel, wo Nelson Mandela viele Jahre inhaftiert war und die Geschichte der Apartheid hautnah erfahrbar wird. Lokale Märkte, wie der Neburgots Market in der Stadtmitte, bieten frische Produkte, handgefertigte Waren und eine Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten. In den verschiedenen Stadtteilen, von Bokab mit seinen bunten Häusern und der Kapmalayen-Kultur bis zu den lebhaften Straßen von Woodstock und Observatory, gibt es unzählige Möglichkeiten, die lokale Kultur zu erleben. Für Naturliebhaber gibt es in der Umgebung von Kapstadt ebenfalls viel zu entdecken. Bergen. Die Weinanbaugebiete von Stellenbosch und Franschhoek sind nur eine kurze Fahrt entfernt und bieten eine atemberaubende Landschaft sowie einige der besten Weine der Welt. Die Küstenlinie rund um Kapstadt ist bekannt für ihre dramatischen Klippen, wunderschönen Strände und großartigen Surfspots, wie zum Beispiel Muizenberg und Camps Bay. Das Kap der Guten Hoffnung, ein weiteres berühmtes Wahrzeichen, liegt südlich von Kapstadt und beeindruckt mit atemberaubenden Ausblicken und vielfältigen Wanderwegen.
Auch zu meinen Aufenthalt in Kapstadt hier ein Auszug aus Staffel 4, Episode 48, Folge 29.
Um 7 Uhr liefen wir in den Hafen von Kapstadt ein und wurden begrüßt von einem strahlend blauen Himmel und mit einem fantastischen Blick auf den Tafelberg hinter der Skyline, sowie rechts davon dann Lion's Head und Signal Hill. Schöner kann so ein Panorama von Kapstadt nicht sein. Ein wirklich bombastischer Empfang. Wir hatten ja noch eine Nacht an Bord, so dass wir erst einmal wieder einen privaten Landgang unternahmen und er führte uns zunächst dort im Hafengebiet zur Victoria und Alfred Water Front. War sehr gut fußläufig vom Cruise Center aus zu erreichen. Die Victoria und Alfred Water Front, kurz, W&E Water Front, besteht aus einem restaurierten Werft- und Hafenviertel rund um die beiden historischen Becken des Hafens. Es ist der viktorianische Teil des Hafens, der mit Boutiquen, Restaurants, Bars, Museen wie dem Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, das sich damals noch im Bau befand, dem Nobel Square, mit Skulpturen der vier Friedensnobelpreisträger des Landes, Albert John Luthuli, Desmond Tutu, Frederick Willem de Klerk sowie Nelson Mandela oder dem Two Oceans Aquarium und einer großen Shopping-Mall-Touristen viel Abwechslung bietet. Als Vorbild diente die Waterfront in San Francisco, ein sehr buntes Viertel mit viel quirligem Leben. Direkt an der Passage zur Waterfront steht der rote Clock Tower mit der Clock Tower Shopping Mall, die unter anderem ausgesuchte Juweliergeschäfte beherbergt. Der Weg zur Waterfront führte über eine Fußgängerklappbrücke über das Wasser des Hafens und immer im Blick der Tafelberg ganz ohne Tischdecke. So nennt man die Wolken, die meistens im Sommer den Tafelberg bedecken, so dass die Sicht auf das Plateau verdeckt ist. Aber jetzt war keine einzige Wolke dort. Von der Waterfront unternahmen wir dann, wie wir es jetzt schon in mehreren Großstädten auf unseren Reisen unternommen hatten, erst einmal eine Tour mit einem Hop-on-Hop-off-Bus, und zwar die blaue Route. Wir fuhren zunächst entlang der Long Street, eigentlich die Hauptstraße der Stadt mit Gebäuden im georgianischen und viktorianischen Stil, vielfach noch mit schmiedeeisernen Balkongeländern an ihren Fassaden. Alles sehr stilvoll restauriert, aber auch viele moderne Geschäfte und Restaurants. Vorbei am Restaurant Mama Afrika, mit der mit afrikanischen Motiven bemalten Fassade, die Top-Adresse für südafrikanische Küche. Es ist eines der bekanntesten Restaurants mit Bar. Ein weiterer Blickfang dort war das Long Street Hotel. Es folgte dann das Mount Nelson Hotel, ein 5-Sterne-Tempel. Nun befanden wir uns auch bereits außerhalb der Stadt und hatten auf der linken Seite einen Blick auf die Bucht und auf der rechten Seite die Berge des Table Mountains National Parks. Weiter ging es vorbei am Grote Schur Hospital, wo 1967 Christian Barnard die erste Herztransplantation vorgenommen hatte. Wir fuhren zum Kirsten Bosch National Botanical Garden mit kurzem Halt und durch die Konstanzer Weingegend. Als nächstes kamen wir dann am Imitsa Moyeto Township vorbei. Das ist eine Siedlung im Großraum Haut Beveli. Dort mangelt es an wichtiger Infrastruktur, minimale Wasserversorgung, wenige Toiletten und keine Kanalisation. Die 18 Hektar große Siedlung beherbergt etwa 33.600 Menschen. Auch gibt es dort eine sehr hohe Kriminalität. Ähnlich also, wie in den Favelas in Brasilien. Am Stopp Haut Beach stiegen wir aus und machten einmal einen Rundgang dort im Ort. In einem der zahlreichen Fischrestaurants haben wir unseren Lunch eingenommen und von der Terrasse das Treiben dort am Strand beobachtet, wobei die Wassertemperaturen wegen des Benguela-Stroms kaum 18 Grad erreichen. Es waren auch nur die ganz Mutigen im Wasser oder die mit Neopren. Der Benguela-Strom ist eine aus antarktischen Gewässern gespeiste kalte Meeresströmung im Südatlantik, die vom Kap der Guten Hoffnung nordwärts bis zum Äquator fließt. Mit dem nächsten Bus setzten wir dann die Tour fort. Jetzt ging es auf der M6, der Küstenstraße entlang nach Camps Bay mit Stops an einigen Lookout-Points. Das war schon eine atemberaubende Route dort an der Steilküste entlang. Der gehobene Vorort Camps Bay ist vor allem für den gleichnamigen weißen Sandstrand, einen natürlichen Felsenpool und den Ausblick auf die Bergkette 12 Apostel bekannt. Wir näherten uns nun wieder der Stadt. Dort war ein weiterer Stopp am Greenpoint Lighthouse. Und landeinwärts lag dann das Greenpoint Stadion. Es wurde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 erbaut. Hier fand unter anderem das Spiel im Viertelfinale zwischen Argentinien und Deutschland statt, das 0:4 endete. Es fällt besonders durch seine markanten, sanft geschwungenen, horizontalen Linien und der harmonisch in die vorhandene Topografie eingepassten transluzenten Außenhautflächen auf. Dann endete die Runde wieder an der W&E Waterfront. Nun hatten wir noch ausreichend Zeit, um uns an Kapstadts W&E Waterfront weiter umzusehen. Es gibt dort vielfältige Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten in einer Atmosphäre zwischen Straßenmusikanten, Laienschauspielern, Segeljachten, ein- und auslaufenden Ausflugs- und Fischerbooten sowie Frachtschiffen in dem weiterhin betriebenen Seehafen. Die Waterfront gilt als die Prestige-Immobilie Südafrikas. Die Area umfasst 270 Geschäfte, über 50 Restaurants und Futterbuden, 10 Pubs und Bars, 7 Hotels, 11 Kinos, 6 Museen, hunderte von Büroräumen, Luxuriöse Wohnungen am Yachthafen nördlich der Victoria Wharf und am New Bay Sun. Pro Jahr kommen um die 30 Millionen Besucher hierher. Darüber hätten sich die Veranstalter der Expo 2000 in Hannover sicherlich auch gefreut. Auch das inzwischen in fast allen Touristenstädten obligatorische Riesenrad gab es an der Waterfront. Und auch Hennings Lieblingstiere, die Robben liegen dort auf den Pontons im Hafenbecken. In einem Food Court hatten wir dann noch jeder einen Superburger und anschließend auf der Balkonterrasse vom Harbour House im Cape Union Matt einen erfrischenden Caipirinha.
Kaschaka, Limettensaft, Rohrzucker.
Es blieb natürlich auch nicht aus, dass es noch in die Shopping Mall dort ging. Irgendwie wurde Gina da wohl magisch angezogen. Aber es blieb nur bei Kleinigkeiten und ich bekam auch noch meine obligatorische Baseball-Cup für meine Sammlung zu Hause. Und bevor wir dann wieder an Bord gegangen sind, gab es noch ein schönes kühles Castle-Lager. Es ist das Flaggschiff-Produkt der südafrikanischen Brauereien, Anheuser-Busch InBev. Die sind erster Sponsor der südafrikanischen Fußballmannschaft, Bafana Bafana, Teamsponsor des südafrikanischen Cricket-Teams, Castle-Lager Proteas. Assoziierter Sponsor des südafrikanischen Rugby-Teams, Springboks. Die W&D Waterfront befindet sich ja unmittelbar neben dem Fußballstadion und Fußball ist in Südafrika die Mannschaftssportart Nummer 1. Die südafrikanische Fußballnationalmannschaft, von den Fans Bafana Bafana, von isiZulu, unsere Jungs, genannt, erreichte bisher dreimal die Endrunde um die Fußball-Weltmeisterschaft, 1998, 2002, 2010. Fast gleichwertig sind aber auch Rugby Union und Cricket. Die größten sportlichen Erfolge der Springboks, wie die Rugby-Nationalmannschaft genannt wird, waren die Gewinne der Rugby Union-Weltmeisterschaften 1995 im eigenen Land, 2007 in Frankreich, 2019 in Japan und aktuell 2023 in Frankreich. Am nächsten Tag verließen wir dann die MS Albatros und es war wieder einmal ein wehmütiger Abschied. Auch diesmal hatten wir ein Nachprogramm, so dass wir Kapstadt noch nicht verlassen mussten. Aber bevor es von Bord ging, gab es noch ein herrliches Sektfrühstück. Um 14 Uhr warteten dann die Busse, die uns zu unserem City Hotel brachten. Im Terminal verabschiedete ich mich auch von Wanda, der mich hervorragend bei meinem Vortrag unterstützt hatte. Und so ging es dann zum Hotel Hilton Cape Town City Center im Stadtteil Bokab. Der Stadtteil liegt zwischen dem Stadtzentrum und dem Hang des Signal Hill im Westen des Kapstädter Zentrums. Die Gegend zeichnet sich durch enge, steile Gassen und in unterschiedlichen grellen Farben gestrichene Fassaden aus. Der Baustil ist eine Synthese aus kapholländischer und etwatinischer Architektur. Er entstand als Siedlung von Kapmalayen, die bis heute die Mehrheit der Bewohner stellen. Über 90% von ihnen sind Muslime. Insgesamt gibt es 10 Moscheen im Bokab. Bokab gilt mit seinen grellbunt gestrichenen Häusern, den Moscheen, dem Bokab-Museum und Straßen mit Kopfsteinpflaster als touristische Sehenswürdigkeit. Nun ist leider das Bedauerliche in Kapstadt, dass es dort Hinweise gab, dass von abendlichen oder nächtlichen individuellen Ausflügen abseits der Hotels abgeraten wurde. So machten wir uns also noch bei Tageslicht auf den Weg in die Umgebung und ins Zentrum. Nun war fußläufig alles gut vom Hotel aus zu erreichen. Es ging die Short Market Street hinunter bis zum Green Market Square, der wohl bekannteste Flohmarkt von Kapstadt, umgeben von historischen Gebäuden, Cafés und Hotels. Hierher kommen die Händler mittlerweile aus den verschiedensten Ländern Afrikas. Im Vordergrund stehen Textilien und kunsthandwerkliche Produkte. Vom Green Market Square gingen wir dann bis Cape Town Railway Station in der Strand Street. Dort ist unter anderem auch Endpunkt der Luxuszüge Blue Train und Pride of Africa. Es ist so, dass mich Bahnhöfe in den Städten immer sehr interessieren. Dann setzten wir unseren Weg aber fort durch die Rebeck Street in die Loop Street. Das Wetter war auch noch super. Und so ging es zunächst auch erst einmal wieder zurück zum Hotel. Von dort hatten wir auch einen hervorragenden Blick direkt auf die Ostflanke des Tafelberges. Am nächsten Tag stand dann wieder eine Busrundfahrt für einen Ganztagesausflug an, und zwar zum Cape of Good Hope. Die Fahrt ging über Camps Bay an der Küste entlang. Auf der M6 fuhren wir weiter über Hout Bay nach Süden auf die Kap-Halbinsel. Erste Station, Cape Point. Cape Point ist ein Kliff am Südende der Kap-Halbinsel in Südafrika, das dessen Spitze bildet. Es liegt etwa 2 Kilometer östlich vom Kap der Guten Hoffnung, mit dem es oft verwechselt wird. Den südlichsten Punkt Afrikas bildet allerdings das 150 Kilometer entfernte Cape Agulhas. Der Punkt, an dem sich Atlantischer und Indischer Ozean treffen, ist nicht eindeutig definiert. Da allerdings vor Cape Point, in einer Entfernung von 200 Kilometer vom Festland, eine kalte atlantische und eine warme Meeresströmung aus dem Indischen Ozean aufeinandertreffen, wird der Cape Point häufig als Punkt des Aufeinandertreffens der beiden Ozeane bezeichnet. Es sind hier der kalte Benguela-Strom und der warme Agulhas-Strom. Cape Point ist durch touristische Infrastruktur erschlossen. Das Ausflugsziel kann man über Treppen zu Fuß oder mit der kleinen Standseilbahn Flying Dutchman erreichen. Letztere führt vom Parkplatz bis nahe an den älteren der beiden Leuchttürme heran. Mit der Bahn fuhren wir dann zunächst dort hoch, wo aber ein ziemlich starker und rauer Wind wehte. Man hatte hier vom 238 Meter hohen Cliff einen fantastischen Blick über das Cape und auf den neuen Leuchtturm. Dort gab es auch einige Affengangs, Baboons, wo man schon aufpassen musste, denn die waren durchaus in der Lage, Taschen zu klauen und damit zu verschwinden. Das sind Paviane, die berühmt dafür sind, unvorbereitete Touristen zu überlisten. Dann ging es wieder runter und zu dem Punkt mit einem markanten Holzschild, den man schlechthin auf so einer Reise als Foto-Hotspot brauchte. Das Kap der guten Hoffnung, Afrikaans, Kap die Goeie Hoop, Englisch, Cape of Good Hope. Es ist der südwestlichste, nicht der südlichste Punkt Afrikas. Und hier habe ich dann auch um Hoffnung für die Roten gebeten. Wir setzten dann die Fahrt nach einiger Zeit hier fort, vorbei am Dias Cross. Bartolomeu Dias, der portugiesische Seefahrer und Entdecker des Kaps, hat am 12. März 1488 ein Kreuz oder Padrao aufgestellt. Unterwegs machten wir dann erst einmal Pause und es gab ein leckeres Mittagessen in einem Camp an der Küste. Es folgte dann Boulders Beach, das ist ein Strandabschnitt, der in Simonstown auf der Kap-Halbinsel liegt. Hier ist eine Brillenpinguin-Kolonie beheimatet. Dort leben ca. 3000 Brillenpinguine. Es gibt nur zwei Kolonien an der afrikanischen Westküste. Die Pinguine lieben den Platz, da die begrenzten Fangquoten in der Falsbe ihnen ausreichend Futter und die vielen Büsche am Strand ihnen einen angenehmen Lebensraum bieten. Durch den Benguela-Strom werden sie auch mit ausreichender Nahrung versorgt. Es war ein niedlicher Anblick, die possierlichen Tierchen dort am Strand zu beobachten. Am späten Nachmittag ging es dann zurück nach Kapstadt und zum Hotel. Dort machten wir noch einmal einen Rundgang durch die Innenstadt. Auch zur Cape Town City Hall. Am 11. Februar 1990, nur wenige Stunden nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, hielt Nelson Mandela auf dem Balkon des Rathauses von Kapstadt seine erste öffentliche Rede.
Kapstadt fasziniert mit seiner atemberaubenden Natur, kulturellen Vielfalt und unvergesslichen Erlebnissen, die jeden Besuch zu einem besonderen Abenteuer machen.
Die Faszination Nord-, West- und Südafrikas liegt in der einzigartigen Vielfalt der Kulturen, Landschaften und historischen Schätze, die der Kontinent bietet. Von den lebendigen Städten und traditioneller Lebensweise in Nordafrika über die pulsierenden Metropolen und reichen kulturellen Traditionen Westafrikas bis hin zu den beeindruckenden Naturlandschaften und multikulturellen Städten Südafrikas, jede Region erzählt ihre eigene Geschichte.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.